Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ach, sieht das gut aus. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu diesem coolen Open-Air-Gottesdienst hier auf Heidmannshof. Es ist immer irgendwie ein besonderer Moment, wenn wir hier so zusammen sein können und in ganz viele fröhliche Gesichter zu blicken. Wir wollten eigentlich in Bünde auf dem Bauernmarkt sein. Hier ist es viel cooler. So, kann man nicht anders sagen. Ja, herzlich willkommen auch zu diesem besonderen Tag. Erntedank. Ich musste feststellen, dass ich mit Ernte eigentlich wenig zu tun habe. Ich gehöre zwar nicht zu der Generation, die nicht mehr weiß, dass Kühe nicht lila sind und die Milch nicht aus dem Tetrapack kommt, aber es fällt mir doch schwer, diesen Bezug dazu zu bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich bin halt noch nie so mit Landwirtschaft groß in Berührung gekommen. Und ich finde das immer großartig, dass es mindestens mal einmal im Jahr noch diese Tradition gibt, das zu feiern und das nochmal so bewusst in den Blick zu bekommen, denn das ist alles überhaupt nicht selbstverständlich. Der Supermarkt kriegt die Lebensmittel schon irgendwo her, ne? So, und dahinter steckt auch viel Arbeit und ihr seht sie da draußen. Ja, wir sitzen hier entspannt, Sonntagmorgen, und da hinten arbeiten Menschen und schaffen unser Essen ran. Und ich finde, das ist nochmal so ein guter Moment, sich dem auch mal bewusst zu werden und das auch zu feiern. Denn die Bauern kriegen ihr Arbeitswerk ja auch von jemanden. Und da wollen wir uns heute nochmal etwas intensiver mit auseinandersetzen, ja. Dass wir unseren Papa im Himmel haben, der uns versorgt und der das alles ermöglicht. Dafür haben wir heute ein cooles Programm. Wir werden uns von den Kindern gleich mal mit reinnehmen lassen, einen Einstieg machen. Wir werden eine tolle Predigt, eine tolle Message bekommen, die genau dieses Thema nochmal aufgreift und uns bewusst macht, worum es eigentlich geht, auch so ein Stück in der Tiefe. Wir werden natürlich einen tollen Lobpreisteil haben. Wir haben heute Morgen schon einiges gehört. Da steckt richtig Beat drin. Ich freue mich total. Richtig gut. Und wir haben noch einen ganz besonderen Aspekt. Und zwar wollen wir heute sammeln für Menschen, denen es nicht reichlich Essen auf dem Tisch gibt, sondern die auch es schwer haben, sich zu versorgen. Und so wollen wir heute finanziell, aber auch mit Lebensmitteln der Bünder Tafel hier was Gutes tun und beziehungsweise den Menschen, die dort herkommen und versorgt werden. Also wir werden das während der Lobpreiszeit werden wir sammeln und ihr habt zwei Möglichkeiten. Es werden so einmal durch die Reihen gehen, ihr kennt das, da dürft ihr alles reintun, was ihr irgendwie noch loswerden könnt. Ja, seid großzügig, ihr werdet dafür entlohnt werden an anderer Stelle. Und ihr könnt Lebensmittel hier vorne hinbringen. Und das vielleicht auch so ein Stück als Dankopfer zu nehmen. Ne? Also wofür seid ihr dankbar? Und das hier bewusst in diese Schubkarren hineinbringen, während der Lobpreiszeit. Stürmt nicht alle gleichzeitig, sondern so guckt nacheinander, wenn ihr mögt. Und ja, helft den Menschen da draußen, nicht nur finanziell, sondern auch mit dem, was sie tagtäglich brauchen, was für viele von uns selbstverständlich ist. Ja. Ich glaube, richtig, es gibt noch ein weiteres Highlight nach dem Gottesdienst, und zwar dürfen wir gemeinsam noch ein Mittagessen genießen. Und viele haben was mitgebracht, und die nichts mitgebracht haben, fühlt euch eingeladen, ihr seid herzlichst zum Essen eingeladen, zur Gemeinschaft, zum Austausch miteinander, und dazu haben wir dann viel Zeit. Und an dieser Stelle möchte ich mal einen ganz fetten Applaus von euch für alle, die sich die ganzen Tage schon in der Vorbereitung mit eingebracht haben, die heute Morgen schon pünktlich hier waren, alles aufgebaut haben, mit Hänger, mit Buffet, allem drum und dran. Also mal so richtig Attacke Applaus für alle Mitarbeiter, Helfer. Ihr seid großartig. Ja, ohne euch können solche Events nicht stattfinden und ihr seid so wichtig und wertvoll. Ich würde sagen, wir sind ganz gespannt. Hier steht so eine schwarze Wand. Und dahinter sehe ich Bewegung. Und ihr lieben Kinder, ich würde mal sagen, ihr dürft mal ganz weit hier nach vorne kommen. Ja, so. Hier sind noch ein paar Plätze frei. Setzt euch mal hier hin, damit ihr das schön mitbekommt, was hier jetzt abgeht. Und da ist ein alter Bekannter, der schon aus dem Fenster schaut. Viel Spaß. Eine. Entschuldigung. Ja, eine Bekannte.
Hallo, ihr lieben Kinder. Ich bin das alte Schaf Knickohr, hier vom Hof Heidmann. Sind denn meine Kingskids auch da? Was? Sind meine Kingskids auch da? Okay, okay, einer ist nicht da. Wisst ihr, ich habe in den vielen Jahren, die ich auf dem Hof lebe, eine Menge Geschichten aus der Bibel von den Kingskids erzählt bekommen. Diese Geschichte wurde allerdings in meiner Familie von Generation zu Generation weitererzählt. Meine Urgroßtante Maria hat sie damals wirklich miterlebt. Sie war das Schaf von einem Hirten, der später zum obersten Verwalter des Pharaos wurde. Davor wurde er noch von seinen eigenen Brüdern als Sklave verkauft und war lange Zeit im Gefängnis. Ach, wie hieß der denn noch gleich? Wisst ihr, wie der hieß? Wie hieß der denn? Ja, genau, Josef, jetzt weiß ich es wieder. Aber fangen wir mit der Geschichte von vorne an. Jakob war Josefs Vater und hatte 12 Söhne. Josef war sein absoluter Lieblingssohn und das bekamen seine Geschwister deutlich zu spüren. Josef bekam besondere Geschenke von seinem Vater, wie zum Beispiel einen ganz besonders teuren Mantel. Oh. Und immer, wenn seine Brüder Blödsinn auf den Feldern anstellten, erzählte er es seinem Vater und verriet seine Brüder. Er war also eine richtige Pätze. Deswegen hassten ihn seine Brüder und weil er von seinen Träumen erzählte, in denen sich seine Brüder und sogar seine Eltern vor ihm verneigen mussten. Einmal hat Josef geträumt, dass seine Familie auf dem Feld gearbeitet hat. Sie mussten Weizenpflanzen abschneiden und zu einem Bündel zusammenbinden. Josefs Bündel hat sich aufgestellt und die Bündel der anderen haben sich in seinem Traum um sein Bündel geschart und verneigten sich vor diesem. In einem anderen Traum hat Josef geträumt, dass sich Sonne, Mond und 11 Sterne vor ihm verneigen. Ganz schön verträumt, unser Josef. So war das mit Josef. Gott schickte Josef Träume, in denen er mit ihm gesprochen hat. Und manchmal schickte Gott auch anderen Träume und Josef konnte die Bedeutung dieser Träume mit Gottes Hilfe herausfinden. So auch in diesem Fall. Josef war durch unglückliche Umstände in Ägypten im Gefängnis gelandet. Neben ihm waren dort der Mundschenk und der Bäcker des Königs gelandet, die beide in derselben Nacht einen Traum hatten. Sie sahen traurig aus.
Warum seid ihr heute so niedergeschlagen?
Wir hatten beide letzte Nacht einen Traum, aber es gibt niemanden hier, der uns sagen könnte, was unsere Träume bedeuten.
Nur Gott kann Träume deuten. Erzählt mir, was ihr geträumt habt.
Die beiden erzählten ihm von ihren Träumen. Und Josef sagte ihnen, was ihre Träume bedeuteten.
Mundschenk, dein Traum bedeutet, dass sich der Pharao in 3 Tagen aus dem Gefängnis holen wird. Und er wird dich wieder als ein Mundschenk arbeiten lassen. Denk an mich, wenn es dir besser geht, und erzähl dem Pharao von mir, denn ich bin unschuldig im Gefängnis und möchte freigelassen werden. Bäcker, dein Traum bedeutet, dass sich der Pharao in 3 Tagen hinrichten lassen wird.
Und genauso, wie es Josef gedeutet hatte, geschah es dann auch. Der Pharao hatte nämlich 3 Tage später Geburtstag. Und anlässlich dieser Feier den Mundschenk freigelassen.
Yippie!
Und den Bäcker gehängt. Bei dieser Vorstellung sind keine Puppen beschädigt worden. Der Mundschenk, der dem Pharao von Josef erzählen sollte, hatte Josef leider vergessen. Und Josef musste im Gefängnis bleiben. Ganze 2 Jahre später hatte der Pharao einen verrückten Traum, der ihm Sorgen machte. Und gleich danach noch einen verrückten Traum. Niemand konnte mit diesem Traum etwas anfangen oder ihn erklären. Der Mundschenk hörte davon und erinnerte sich an Josef.
Ich muss dem Pharao von Josef erzählen. Der kann seine Träume bestimmt deuten. So wie er es mit mir und dem Bäcker damals auch gemacht hat.
Der Mundschenk erzählte dem Pharao alles über Josef und, wie er aus den Träumen vorhergesagt hatte, dass der Mundschenk freigelassen wird und der Bäcker sterben musste. Bringt mir sofort diesen Josef her, damit er meine Träume deutet.
Sag mir was bedeutet das? Sag uns was, sag uns was, sag uns was bedeutet das?
Du bist also Josef und du kannst Träume deuten?
Es steht nicht in meiner Macht, dies zu tun, Majestät. Nur Gott kann es. Aber er wird Ihnen sicher etwas Gutes ankündigen.
Also, ich habe Folgendes geträumt. Ich stand am Ufer des Nil. Plötzlich stiegen 7 fette Kühe aus dem Fluss und begannen am Ufer zu weiden. Dann stiegen 7 weitere Kühe aus dem Fluss. Sie waren dünn und ausgemergelt. Ich habe in ganz Ägypten noch nie so hässliche Tiere gesehen. Diese mageren Kühe fraßen die 7 Fetten auf, die zuerst aus dem Wasser gestiegen waren. Aber danach waren sie trotzdem noch genauso hässlich und mager wie zuvor. Dann erwachte ich. Ich schlief wieder ein und hatte einen zweiten Traum. An einem Halm wuchsen 7 schöne, pralle Ähren. Nach ihnen wuchsen 7 verkümmerte, vom Ostwind vertrocknete Ähren aus dem Halm. Und die Vertrockneten verschlangen die Schönen. Ich habe die Träume meinen Wahrsagern erzählt, aber keiner von ihnen konnte mir sagen, was sie bedeuten.
Beide Träume bedeuten dasselbe. Gott hat ihnen durch sie mitgeteilt, was er tun wird. Die 7 fetten Kühe und die 7 schönen Ähren stehen für 7 reiche, fruchtbare Jahre. Die 7 mageren, hässlichen Kühe und die 7 vertrockneten Ähren stehen für 7 Jahre der Hungersnot. Dass sie den Traum 2-mal geträumt haben, bedeutet, dass diese Ereignisse bei Gott beschlossene Sache sind und dass er sie bald eintreten lassen wird. Ich rate ihnen, in den nächsten 7 Jahren Vorräte zu sammeln, damit es in den 7 Jahren der Hungersnot genügend zu essen gibt.
Der Pharao und seine Berater waren sehr erstaunt darüber, dass Josef die Träume deuten konnte und dass er sogar eine Lösung für das Problem parat hatte. Wir haben uns beraten und denken, dass du als mein Stellvertreter das Sammeln der Vorräte in die Hand nehmen solltest. Du bist offensichtlich ein Mann, der vom Geist Gottes erfüllt ist. Wer könnte besser für diese Aufgabe sein? Tja, liebe Kids, so wurde Josef mit Gottes Hilfe zum größten Verwalter direkt nach dem Pharao in Ägypten. Und das alles nur, weil er darauf vertraute, dass Gott uns in Träumen von seinen Plänen erzählt. So konnte Josef die Ägypter und noch andere Völker mit genügend Nahrung versorgen. Gott versorgt uns auch in der Hungersnot, wenn wir ihm vertrauen. Apropos Hunger, ich muss dringend zurück zu meinen Lämmern auf die Wiese. Die machen sicher wieder nichts als Quatsch. Bis demnächst!
Jetzt kommt die Stimme mal von hinten. Steht mal auf oder dreht euch einfach mal um und genießt mal diese Vielfalt, die ihr heute so hier seht. Guckt mal eure Nachbarn ins Gesicht und nicht nur den großen Trecker oder die Maschine, sondern nehmt mal euch so als Menschen hier wahr. Ich finde das großartig. Und ich hoffe, ihr auch. Und alle freuen sich über die Ernte, die da hinten geschieht, und wir freuen uns auch über die Ernte, die hier vorne liegt. Mal ernsthaft, wie großzügig seid ihr eigentlich? Krass. Und wahrscheinlich sind die Eimer genauso voll wie diese beiden Schubkarren hier. Und ihr könnt euch sicher sein, es wird Menschen geben, die werden sich riesig darüber freuen. Und das ist auch ein Anteil, den ihr habt und den ihr dazu beigetragen habt. Vielen Dank dafür. Lieber Lutz, magst du das Mikro haben? Gerne.
Ja, das ist so schön, Open-Air-Gottesdienst zu machen, ne? Also manche Leute überlegen ja, soll ich beim Singen aufstehen oder nicht, ne? Also wenn man das in der Natur macht, alles was wächst, in welche Richtung wächst das? Das wächst erstmal nach oben, oder? Warum? Ja, dem Licht entgegen, oder? hey, das ist unser Schöpfer. Also ihr müsst da gar nicht lange theologisch drüber nachdenken, ne? Sondern einfach euer Schöpfer, ja, ist das Licht und wir sind dazu geschaffen worden, wie die Grashalme, wie die Bäume nach oben zu wachsen. Ist ein guter Grund aufzustehen beim Lobpreis. Und wer noch ein Argument braucht, um die Arme zu heben, ne? Guckt euch mal Bäume an. Was machen die? Die sagen, hey Schöpfer, du bist wunderbar, okay? Also, ist wahrscheinlich super theologisch, was ich hier gerade sage, aber ich finde, draußen Gottesdienst zu machen, ne, das hat immer noch eine besondere Qualität, weil wir dem Schöpfer nochmal so, irgendwie nochmal in einer anderen Form begegnen, okay? Gut, also, wir hatten ja diese Josefs-Geschichte hier, Puppentheater, ne? Also, am Ende war alles sehr gut. Am Ende, was war am Ende? Am Ende war Josef ein Held, oder? Der hat eine ganze Nation gerettet. Könnt ihr euch das vorstellen? Wer rettet heute eine ganze Nation? Es gibt Leute, die stürzen Nationen ins Unglück. Davon können wir jetzt ein paar Namen, ne? Aber sagt mir mal jemanden, der eine ganze Nation gerade rettet. Und darüber hinaus hat er seine heilige Familie, seine Großfamilie, mit denen er über Jahrzehnte keinen Kontakt hatte, weil sie im Ausland waren. Auch die hat er noch gerettet. Ist doch unglaublich, oder? Übrigens, für alle, die so beziehungsorientiert sind, so in unserer Familie, die Romantiker, ne, die was fürs Herz brauchen. Zum Schluss hat er eine wunderschöne Frau und zwei ganz tolle Söhne. Halleluja, oder? Ja, für alle, die so Besitz und Kohle irgendwie was abgewinnen können, der war nachher steinreich. Der war steinreich. Der war unglaublich reich. Und dann gibt's immer so Freunde bei uns, die sagen, ach, so ein bisschen gesellschaftliche Anerkennung wäre auch nett, ne? Er war der zweite Mann im Staate. Also konnte alles machen, ne? Also unglaublich. Am Ende war die Geschichte gut, oder? Und wir lieben dieses Gute und wir wollen das auch irgendwie, es muss nicht ganz so happig sein wie beim Josef, aber ich sag mal ein Stück weit, oder? Wohlstand, Anerkennung, Familie, ein Stück weit, oder? Steht uns doch auch zu, oder? Oder wäre wenigstens schön, oder merkt ihr das? Also irgendwie, ja doch, also ich finde es schon. Nur die Frage ist, bist du und ich auch bereit, den Weg zu gehen, dahin zu kommen? Wir leben diese Happy-End-Geschichten. Und jetzt kommt der Blutschweiß- und Tränenteil. Ne? Hab darauf gewartet. Wie kommt man da hin? Blut und Schweiß und Tränenpredigt, ne? So, arbeite hart, sei reißig zusammen und so. Nee, ganz so geht's hier nicht. Weil das war nicht das Erfolgserlebnis oder Geheimnis vom Josef. Aber er musste sehr wohl harte Zeiten durchleben, um dahin zu kommen. So, manche von euch kennen mich so ein bisschen, ne? Ihr sagt, oh, der Lutz, der hat so eine super aussehende Frau, die ist immer so lieb zu dem, die bekocht den, das ist wirklich so. Ne? Meine Marin, die verwöhnt mich immer, das ist immer unglaublich. Die Leute können immer gar nicht verstehen, dass ich nicht mehr zunehme oder so. Ne? Ich weiß auch nicht, das ist auch ein Geschenk Gottes wahrscheinlich. Ne? Dann habe ich so nette Kinder, jetzt habe ich auch noch diesen kleinen Jonathan. Ist so schön, oder? Ja, es ist so schön. Und wir dürfen hier wohnen. Halleluja. Und für die es nicht wissen, ich sag's euch mal, ne? Diese Pflastersteine, die gehören mir auch irgendwie und meiner Familie. Das ist alles irgendwie und diese schönen Bäume, das ist irgendwie, man denkt, wow. Aber wenn ihr mich vor, ich sag jetzt mal 40 Jahren, ich muss ja mal richtig rechnen, vor 40 Jahren kennengelernt hättet, da war das so, da war ich so beziehungsunfähig, ich war in meiner Sexualität und Persönlichkeit so zerstört, ich hätte nicht ein Jahr mit einer Frau zusammen sein können. Das hätte gar nicht funktioniert. Wir hätten uns nur Schaden zugefügt. Es wäre nicht gegangen. Als Marion und ich schon jung verheiratet waren, wir waren so arm, manche können sich das auch vorstellen, ne? Wir waren so arm, unseren ersten richtigen Umzug, den wir gemacht haben, ne? Da mussten wir uns, und wir haben nur einen Mietwagen uns geliehen, wir haben also keine Leute, sondern haben alles selber gemacht, Mietwagen. Aber um den Mietwagen zu bezahlen, der war damals nicht so teuer wie heute, musste meine Freundin, ich glaube um 50 Mark oder 100 Mark bitten, ich keine Ahnung, und ich habe eine Goldkrone verkauft. So, ne? Die Phasen hat es auch gegeben. Ne? Man will immer das Schöne haben und sagt, oh ja, das hätte ich auch gerne. Die Geschichte davor ist viel interessanter. Die Geschichten davor, das sind die entscheidenden Geschichten. Und das war es bei Josef auf. Wir haben Josef. So, das Ende, das Happy End kennen wir, aber wie war sein Weg dorthin? Sein Weg war folgendermaßen. Josef bekam von Gott Träume. Und er hat diese Träume, die waren nicht nur für ihn, sondern für andere, die hat er weitergesagt. So, jetzt war es aber Folgendes. Dadurch, dass er es weitergesagt hat, was hat ihn das eingebracht? Familienkonflikt, Stress, Neid, Hass. Nachher hat es ihm sogar in die Sklaverei ins Ausland gebracht. Das haben ihm diese Träume eingebracht. Wisst ihr, wir denken immer, wenn wir diese biblische Geschichte hören, dass Josef die Träume so erzählt hat. Nee, und alle müssen sich vor mir beugen. Steht aber gar nicht. Er hat einen Traum gehabt und den hat er weitergegeben. Okay? Und es hat ihm nichts als Nachteil eingebracht. So, dann die nächsten Träume hier mit dem Bäcker und Mundschenk. Ne? Hat er beiden gesagt, hey, wenn ihr dann wieder beim Pharao seid und eure Welt in Ordnung ist, dadurch, dass ich euch die Träume gedeutet habe, dann denkt an mich und holt mich hier aus dem Gefängnis. Und was haben sie gemacht? Der eine konnte nicht, aber der war verhindert. Aber der andere hat ihn vergessen. Seine Träume haben ihm erstmal überhaupt nichts eingebracht, außer Desinteresse oder sogar die Sklaverei. Wie kommen wir dahin, dass wir wirklich auch Gott in der Fülle erleben? Den Teil überspringen wir immer gerne. Josef war fleißig und er diente anderen. So, und jetzt kommt's. Und er diente auch noch, als er in einer hochfeindlichen Umgebung war, nämlich im Gefängnis. Da diente er. Und, ich sag mal, riss sich den Arsch auf. Wurde es ihm belohnt? Also ein bisschen Erfolg gehabt. Kam auch ein bisschen aufwärts, auch als er in der Sklaverei war. Und dann kam da diese unglückselige Geschichte mit der Frau seines Chefs, die ihm untergeschoben hat. Er hätte sexuell was von ihr gewollt. Und was hatte er von seiner ganzen Anstrengung und seinem Fleiß? Da kam er ins Gefängnis. Den Teil überspringen wir so gerne. Anderen Menschen wirklich zu dienen. Auch wenn es mir durchaus Nachteile einbringt. Und ich diene immer noch. Und dann blieb er auch Gott noch treu irgendwie und gehorchte Gott eben in diesem Punkt Sexualität. Jetzt bietet sich ihm schon mal eine Frau an. So viele Frauen wird es, keine Ahnung, steht nicht geschrieben, aber eine Frau bietet sich ihm an, er ist in der Sklaverei. Dann würdest du mal sagen, hey, das ist die Gelegenheit, oder? Ja? Brunnen habe ich hinter mir, Verschleppung aus der Wüste habe ich hinter mir, ich habe Schläge hinter mir, ich habe alles hinter mir. So, und jetzt aber mal endlich mal leben. So, jetzt nehme ich mir meinen Teil, der mir doch gehört, oder? Ich habe auch ein Recht auf Sexualität und so, ne? Und ein bisschen Spaß. Und er macht es nicht. Er gehorcht Gott, weil Gott sagt, don't do it. Und er macht es nicht. Und was bringt es ihm ein? Wieder genau das Gleiche. Es bringt ihm eine Verleumdung ein. Die Frau sagt, nee, er hat was von mir gewollt, weil sie einfach diese Ablehnung nicht verkraftet. Und er kommt ins Gefängnis. Diese Teile, die überspringen wir immer so gerne. Er blieb Gott treu, als es ihm nichts als Nachteile einbrachte. Und wurde doch dabei von Gott her auf etwas Größeres vorbereitet. Man denkt, was soll das? Was hat er in diesen ganzen Jahren der Demütigung gelernt? Er hat Demut gelernt. Werd mal demütig. Werd mal ein bisschen. Jemand hat zu mir mal gesagt, Lutz, es braucht viele Demütigungen, damit wir etwas demütiger werden. Das ist eine harte Nummer. Aber dem Demütigen gibt Gott Gnade. Versteht ihr das? Was hat Gott in der Zeit gemacht? Josef hat Demut
gelernt. Sein Glaube wurde gestählt. Sein Charakter wuchs. Seine Belastungsfähigkeit nahm zu. Belastungsfähigkeit kriege ich nicht auf dem Sofa, wenn ich einen gelben Schein nach dem anderen einreiche. Dadurch kriege ich keine Belastungsfähigkeit. Wenn ich krank bin, bin ich krank. Keine Frage. Aber ihr wisst, was ich meine. Sondern wenn ich anderen diene. Wenn ich dranbleibe. Wenn du belastungsfähiger werden willst, ne, schaff dir ein paar Kinder an. Das kann helfen, muss nicht helfen. Aber es kann. Übernimm Verantwortung. Wer sagt, Kinder ist mir nicht beschieden, übernimm Verantwortung. Das macht dich belastungsfähiger. Auf einmal siehst du die Welt ganz anders. Übernimm Verantwortung. Sieht die Welt ganz anders aus. Vorher dachtest du immer, die anderen sind alle böse, ne? So, die da vorne sind und alles ungerecht und so, ne? Und auf einmal merkst du, wenn du selber in der Rolle bist, muss auch viel Unrecht ertragen können auf einmal. Muss man auch lernen. Seine Treue zu Gott wuchs. Und dann kam die Zeit, wo Gott ihn zu etwas Großem gebrauchen konnte. Aber es hatte eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte, die wollen wir oft nicht haben. Dann brachte Gott ihn an den Hof des Pharaos und an die Macht. Und er konnte eine ganze Nation und sein Volk, seine Familie, die Familie Gottes, retten. Ich habe euch noch ein paar Verse mitgebracht aus dem Neuen Testament. 1. Petrus 5, Vers 6. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Will ich das? Ist das ein Weg zur Erhöhung? Sage ich jetzt auch noch ja? Sage ich nur zu den fetten Jahren ja oder auch zu den mageren? Ist Gott auch in den mageren Jahren drin, wenn es um Demütigung geht? Und er erhöht mich zu seiner Zeit? Die mageren Jahre müssen ja gar nicht so heftig sein, aber jetzt gibt's ja der nächste Vers, 1. Petrus 5, Vers 7. Jetzt kommt eine Konkretisierung und die heißt folgendermaßen: Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Das ist auch ein Akt der Demütigung. Wir können, klagen wir als Deutschen gerne? So klagen und jammern, liegt uns das? Können wir das? Jemand hat gesagt, so als Ostwestfale, ne, kannst das besonders gut, weil da wird dir ja als Kind, wenn du geboren wirst, ne, zur Taufe, wird dir erstmal ein Stein auf die Brust gelegt, ne? So, damit du rechtzeitig das Stöhnen lernst. So, ne? So ein Spruch. Ne? Also, so irgendwie dieses, das ist so, oh, ich habe auch so viel zu tun, ne? Ja, das ist so anstrengend. Und alle sind auch so ungerecht, ne? Und ich mache immer und die anderen aber nicht, die Welt könnte so viel besser sein, aber die wollen ja alle nicht. Und warum? Meine Schwester, die kriegt immer alles das, was ich gerne hätte. Und was, versteht ihr das? Jetzt können wir bis in die Ewigkeit können wir das Ding machen und sagen, und jetzt sagt er einfach nicht, ja, ist ja auch, ist, dein Leben ist auch so schwierig, ist, hast aber auch recht, mehr, auch alles, und du hast auch am schwersten und so. So, er sagt, hey, dein Problem ist, du demütigst dich nicht unter Gott. Das ist dein wirkliches Problem. Du glaubst nicht, dass auch in den schweren Zeiten Gott drin ist. Lass das bleiben. Wir können ja manchmal schon klagen, wenn das Wetter mal schlecht ist, ne? Das reicht ja schon aus. Um richtig miese Stimmung, ne? Irgendwie. Mensch, fragt mal die Bauern da hinten, die gerade die Kartoffeln rausgeholt haben. Oder fragt mal die Bauern, die in den nächsten Wochen Mais häckseln werden. Ob der Regen, 3 Wochen Regen, natürlich, wenn es in deiner super Sommerurlaubszeit war, war es schlecht. Gestehe ich ja ein. Aber fragt die mal, ob die sich nicht über den Regen gefreut haben. Die werden eine super bombastische Kartoffel- und Mais- und Rübenernte einfahren, wie lange nicht mehr. Die werden sagen, der Regen war goldrichtig. Und ich mit meiner kleinen Welt da, ich jammere rum und so, ne, weil ich es besser weiß als Gott und alle anderen auch. Ne. Hey, das Urproblem, sagt er uns hier, ist, dass du nicht bereit bist, demütig zu sein und Gottes Souveränität in deinem und im gesamten Leben anzuerkennen. Demütige dich unter die mächtige Hand Gottes und er wird dich zu seiner Zeit, nicht zu meiner Zeit, zu seiner Zeit wird er dich erhöhen. Wie auch immer. Wie auch immer. Aber er wird sich erhöhen. Also lass das Sorgen und Klagen jetzt schon mal sein. Ne? Ey, ich sag mir das auch. Ne? Also 1. Thessalonicher 5,18. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Was heißt dankbar in allen Dingen? 7 Hungerjahre, ne? Dankbar oder nicht dankbar? Zeit im Gefängnis. Dankbar oder nicht dankbar? Stress mit Geschwistern, Sklaverei, dankbar oder nicht dankbar? Man denkt doch hier, wenn ich euch das so sage, hey, das ist doch nicht zumutbar. Wäre Josef ohne den Streit mit den Geschwistern nach Ägypten gekommen? Nein. Wäre er ohne diesen Konflikt mit der Frau seines Vorgesetzten ins Gefängnis gekommen? Nein. Wäre er ohne diese Story im Gefängnis, und dass man ihn erstmal vergessen hat, an den Hof des Pharaos gekommen? Nein. Was wissen du und ich über Gottes Lebensplanung mit uns? Ich glaube, wir haben oft keine Ahnung. Also lasst das Sorgen und das Klagen sein. Seid dankbar in allen Dingen. Das ist eine harte Nummer. Ich will das auch nicht kleinreden. Ich will dem Josef nicht sagen, du, versteht ihr? Das muss jeder selber für sich entscheiden. Aber wenn ich das Ende der Geschichte haben will, dann zeigt Gott uns einen anderen Weg auf, als die Gesellschaft oder mein eigenes Nervenkostüm mir vielleicht aufzeigt. Er sagt, sei dankbar in allen Dingen. Johannes Kapitel 6, Vers 11. Hey, da ist Jesus mit 5000 Menschen zusammen, die haben Hunger, Ernte Dank, ne? Die haben alle Kohldampf. So, jetzt legt man ihm was in die Hand. 5 Brote, 2 Fische. Jetzt könnt ihr euch 5000, ich weiß nicht, wir sind jetzt hier heute vielleicht, ich sag mal so 80. Könnt ihr euch 5000 vorstellen? Dann könnt ihr das Fernrohr rausholen, ne? Und dann ganz hinten, ne? Da hinten immer noch, hallo, und die haben alle Hunger. Nicht gleich wie beim Mittagessen, also ich habe keine Befürchtung. So, ne? Sondern 5000. Und jetzt hier vorne 5 Brote. Wenn ihr nachher, ist alles voll, ne? Und wenn, selbst hier, wenn wir das Dosenfutter hier nehmen und so, werden wir auch satt oder irgendwie, ne? Die hatten nichts. Was macht Jesus? Er nimmt die 5 Brote in die Hand. Was macht er jetzt? Jesus nahm die Brote, Johannes 6, Vers 11, dankte. Er dankt angesichts des Mangels. Er dankt angesichts des Mangels. Er sagt, Gott, du bist größer als was ich sehe. Du bist größer als was ich fühle. Du bist größer als diese Wirklichkeit, die mich hier umgibt. Und dann dankt er und dann bricht er das Brot und die Fische und er teilt sie aus. Und dann wird der Demütige erhöht zu seiner Zeit und über 5000 Leute werden satt. Abendmahl. Fällt mir gerade ein. So spontan. 1. Korinther Kapitel 11 müsste das sein. In der Nacht, als er Jesus verraten ward. Was war seine Situation? Er wird gerade verraten von einem seiner 12 Jünger. Er wird gerade verraten. Er weiß genau, morgen werde ich gekreuzigt. Das weiß er. In dieser Nacht nimmt er das Brot, dankt dafür und bricht es und sagt, dies ist mein Leib, der gebrochen wird. Er weiß genau, da kommen nicht nur 7 magere Jahre. Sein Tod, der Verrat, ich glaube, wahrscheinlich ist der Verrat eines Freundes in so einer Situation mindestens genauso schmerzhaft wie der Tod selber. Wenn du angesichts dessen verraten wirst. Und er weiß das. Und er sieht das. Und er bricht es und er dankt dafür. Deswegen wurde er erhöht nach 3 Tagen. Er ist derjenige, der jetzt auf dem Thron Gottes sitzt. Der regiert für alle Zeit. Meint ihr, der Teufel kann ihm jetzt noch was anhaben? Der Teufel in der Situation, als Jesus gekreuzigt wurde, hat der Teufel gedacht, jetzt habe ich gewonnen. Jetzt habe ich gewonnen. 3 Tage später war klar, jetzt hat er verloren. Sünde, Tod und Teufel, alles, alles Vergangenheit, ist alles überwunden, ist alles passé. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen zu seiner Zeit. Es ist super, nachher die Erhöhung zu erleben. Wow! Es ist oft bitter, schmerzhaft, die Schritte vorher zu gehen. Hab keine Angst davor. Lasst uns nicht in die Irre jagen, wenn es hart wird. Dass Gott nicht gut wäre. Dass er nicht das Ende in seiner Hand hätte. Dass er nicht fähig wäre, etwas Größeres in dir und mir, in unserem Charakter oder in unseren Familien und in unserer Gesellschaft, in der ganzen Nation durch dich mitzutun. Lass uns nicht in die Irre jagen, sondern dann, wenn es hart wird, treu und, ja, sei immer fast brav, zu ihm zu stehen. In ethischen Fragen des Verhaltens, in der Praxis der Dankbarkeit, des Glaubens, des immer noch Dienens. Ihr habt alle einen vollen Alltag. Besonders die Rentner natürlich. Ne? Es ist immer zu wenig Zeit da. Ne? Ist doch so, oder? Nehmt euch die Zeit, auch anderen zu dienen, auch geistig zu dienen, auch in der Gemeinde. Da wird's konkret. Mache ich das immer noch. Wir haben Leute unter uns, die verzichten auf Arbeitszeit und Gehalt, um uns zu dienen. Wir haben Leute hier, die sitzen hier. Wir haben als Familie eine Entscheidung getroffen, wir arbeiten weniger und wir verzichten auf Wohlstand und Geld. Weil das der Arbeitgeber heute nicht so einfach macht und die Gesellschaft. Und dienen der Gemeinde und damit anderen Menschen. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, denn er wird euch erhöhen zu seiner Zeit. Manche haben Schwierigkeit mit Emotionalität und Gott, auch beim Lobpreis. Wisst ihr, an welcher Stelle Freude und Emotionalität geboren wird? Im Schmerz, in diesen Wüstenjahren, im Gefängnis. Wer Gott nicht mit Freude anbeten kann, der hat ihm noch nicht seinen Schmerz gebracht. Der hat noch nicht dieses Leiden gespürt, dieses Klagen, dieses Verzweifeln, dieses Festhalten gegen den Schein und das auch rauslassen. Wenn du da deinen Schmerz hast rauslassen können, dann wird dir das helfen, mit Freude nachher Gott auch anzubeten, die du nicht machen musst. Die ist da. Die ist geboren worden. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Denn er wird euch erhöhen zu seiner Zeit. Ich freue mich auf das neue Erntejahr. Bin so gespannt, was es mit sich bringen wird. Meine Kartoffelernte übrigens dieses Jahr war grottenschlecht. Ich habe nie so schlecht geerntet wie dieses Jahr. Als ich Sabbatjahr hatte, nicht gearbeitet habe und ich habe keine Kartoffeln bestellt, ihr da seid, das ist euer Segen, dass ihr häufiger kommt. Ihr wisst, ich hatte nie so eine reiche Kartoffelernte, wie wo ich den Acker nicht bestellt habe. Ist wirklich so. Dieses Jahr, ich habe mich echt bemüht, ich habe es nachher aufgegeben. Ich habe wirklich kapituliert. So viele Kartoffelkäfer und Wühlmäuse, ich habe echt kapituliert. Danke, Herr. Alles cool. Ich sage euch mal noch was. Marion und ich sind in diesem Jahr dabei, eine ganz hohe sechsstellige Summe an Geld zu verlieren. Durch den Immobilienmarkt, der sich mal gerade ändert. Was könnte man jetzt machen? Ne? Wisst ihr was? Ist nur Geld. Ist nur Geld. Ist nur Geld. Wer weiß, was Gott im Schilde führt und was er mit uns machen möchte oder mit anderen Menschen machen möchte. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich werde nicht klagen und ich werde nicht jammern und ich werde auch nicht schimpfen. Ich werde mich auch nicht über mich selber ärgern, dass ich damals die falsche Entscheidung getroffen habe. Will ich auch nicht machen. Sag Gott, du weißt es, du hast den Überblick und dafür danke. Und dafür danke. Okay? Habt ihr verstanden, um was es heute geht? Jetzt müsst ihr mal nicken oder schütteln, sonst mache ich noch weiter. Okay, jetzt sagt er, okay, damit er endlich aufhört, dann lieber nicken. Prima. Hey, ich komme mal gerade zu euch, vielleicht möchte noch einer etwas zu dem Thema sagen. Ein Beispiel, ein Bibelwort, irgendwie irgendwas Prophetisches. Übrigens, Prophetie und Hunger oder Rettung aus der Not ist auch im Neuen Testament. Ich glaube, das war in der Apostelgeschichte, ich weiß gar nicht mehr, welches Kapitel. Da hat der Prophet Agabus eine Hungersnot angekündigt. nach Josef, unsere Zeit. Und daraufhin kriegten Leute den Impuls, sagen, oh, wenn da eine Hungersnot ist, dann fangen wir schon mal an zu sparen, damit, das war nicht bei ihnen, sondern, und unter Kaiser Claudius kam die Hungersnot. Wirklich, die kam. Und dann konnten die armen Leute in Judäa versorgt werden, weil sie, hey, also wenn einer einen prophetischen Eindruck hat, raus damit, ne? Könnte uns helfen. Römer 8, 28. Ja? Denen, die Gott lieben, wird alles irgendwann zu seiner Zeit zum Guten mitwirken. Super. Was habt ihr noch?
Ja, ich habe was. Ich hoffe, das passt jetzt auch. Aber es passt so ein bisschen zu dieser Ernte und dass wir beschenkt werden von Gott. Und das geht ja auch um Reichtum. Und ihr wisst, wir haben so eine kleine Baumschule. Das war ja schon ab und zu Thema hier. Und letztens ist mir was kaputt gegangen. Da musste ich in so eine Werkstatt fahren. Und da habe ich mit einem Mann gesprochen, der stellte sich heraus, genauso alt wie ich. Und er sagte dann, ja, ich muss nur noch 7 Jahre arbeiten, dann bin ich durch. Habe ich Rente.
Jahrgang ich hab, 64 oder so. Muss ja mein Jahrgang sein.
Nee, mein Jahrgang. Oh. Der hört mit 50 auf zu arbeiten. Weil ich habe auch dann geschluckt. Ich so, oh. Und da muss ich euch sagen, mein Vater hat immer gesagt, der haut richtig rein, der malocht. Und der hat auch malocht, mein Vater. Und der wollte mit 40 aufhören. Das hat nicht geklappt. Und der Mann, der sagt jetzt, er mit 50 aufzuarbeiten, und das habe ich ihm auch geglaubt. Weil vorne in seinem Foyer von der Werkstatt, da standen 2 dicke Motorräder, wo ich dachte, ja, die sind auch nicht schlecht. Ich bin bei meiner alten GS davor gefahren, ne? Und der hatte 2 tolle Dinger und meinte dann wirklich, nee, er hätte ausgesorgt und hat auch Porsche und Immobilien investiert. Also draußen statt so ein AMG Mercedes. Ja, dann fuhr ich so nach Hause und dachte, scheiße. Was machst du falsch?
3 Jahre Weltreise.
Genau, zu lange getrödelt, ne, zu lange nicht gearbeitet, aber man arbeitet schon viel und denkt dann ja irgendwie, das war ganz komisch, das war eine Begegnung mit diesem Mann, das war so unverhofft, wo ich immer dachte, Mann, der hatte mir auch an den Kopf geworfen, der macht 3 Millionen Umsatz im Jahr. Und da bleibt echt was war über bei manchen Leuten. Und man selber macht und tut und denkt so, toll. Und du, ja, Reichtum stellt sich dann auch nicht ein. Und dann kommt man so auch ins Hadern. Ne? Witzigerweise, ich hatte die Begegnung, fahre so zurück und dieses Gottes Wort, was man ja dadurch, dass wir hier auch so unterwegs sind mit euch, aber auch mit den Kindern, in der Kinderbibel, da kriege ich auch mal was mit. Und da gibt es ja diese Geschichte von dem Kamel, was da durch dieses Tor sollte. Was nicht funktionierte, ne, weil es ja so schwer beladen war mit Reichtümern ja auch. Und dann habe ich immer im Kopf gedacht, nee, irgendwas passt da nicht. Ein Reicher kommt ja nicht in das Reich Gottes. Er geht so ein Kamel durch so ein Nadelöhr. Dieses Bild hatte ich immer im Kopf. Ne? Und dann saß ich im Büro, musste noch irgendwas machen und dann rief mich Nicole oben. Dann war das ein Tag später, Nicole. Ein Tag später rief sie mich an und sagte, Tobias, hast du denn die Tageslosung eigentlich gelesen gehabt? Und sagt, da hatte ich tatsächlich vergessen, die zu lesen. Und da stand dann drin für den Tag, er führt ein Leben frei von Geldgier, begnügt euch mit dem, was da ist. Und genau, ich hatte auch gedacht, das, was er eigentlich nicht hat, ist ja Gott. Also über seinem Ausgang hing auch sowas Arabisches, also das war so koranmäßig. Ja, also Gott hat er jedenfalls nicht. Reich, aber Gott hat er, glaube ich, nicht. Und uns geht's auch so im Betrieb auch mal so, man ist ja versorgt. Also ich empfinde das tagtäglich so, dass Gott uns auch versorgt und dass wir auch wirklich beschenkt sind mit vielen Dingen, dass wir unser Auskommen haben. Ja, kein Porsche, aber es geht uns gut und da sind wir wirklich auch dankbar für. Und was ist das mit dem Reichtum? Muss das sein oder steht uns das eher im Weg, um Gott zu erleben? Und dann saßen wir beim Kaffee wiederum zusammen und meine Mutter kam dann hoch und wollte uns eigentlich irgendwas aus der Bibel, was anderes vorlesen und hat dann was Falsches gelesen, das war ganz witzig. Hatte sich versprungen quasi in dem Vers, das ist Matthäus 19. Also da ging es im Prinzip, was muss ich tun? Das ist Vers 16 bis 30. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Da ging es um diese Gebote, soll man ja alle einhalten, die 10 Gebote. Und dann sagte er, an all das habe ich mich gehalten, was fehlt mir noch? Wollte der junge Mann wissen und Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, dann gehe, verkaufe alles, was du da hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, ein Reicher hat es sehr schwer, in Gottes himmlisches Reich zu kommen. Ja, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Und dann kam das schon wieder um die Ecke, dieses Bild. Und das finde ich dann nochmal krass, wo ich sage, okay, da will Gott mir jetzt wirklich mal was klar machen. Ja, und das finde ich so toll, dass wenn man so mit so diesen Lebensthemen da irgendwie dasteht, dass da so zu einem gesprochen wird. Und die Frage im Raum steht, ja, was ist denn Reichtum, Tobias? Wolltest du jetzt den Porsche haben und die Immobilien und das alles? Nee. Da merkt man wieder, man ist beschenkt, man ist reich beschenkt mit dem, was man hat. Und da bin ich auch dann wirklich wieder glücklich mit und froh, dass Gott mir das dann so sagt.
Sag nicht nochmal, ob das vielleicht passen könnte, du. Ja, ich fand die richtig gut. Jesus, dann danken wir dir für diesen schönen Moment, dass wir hier so zusammen sein können, mit Kind und Kegel. Dass wir hier draußen zusammen sein können, dass wir Erntedank feiern können, dass wir dein Wort hören können, dass wir Lieder singen können, dass wir so ein tolles Puppenspiel haben, dass wir jetzt noch gleich so gigantisch essen können. Und danke, dass wir auch Dinge zusammenlegen können für andere. Das ist auch schön, dass wir abgeben können. Du bist so gut. Das Leben, was du gibst, ist so gut. Und wir ehren dich über die mageren Jahre und über die fetten Jahre. Und wir sagen, du bist wirklich, wirklich gut. Und so geht hin als Gesegnete des Herrn, der wirklich, wirklich gut ist, auch in eurem Leben. Und genießt das Essen und die Gemeinschaft. Amen.